Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur Schweizer Stunde. Mein Name ist Philipp Gut. Wir diskutieren heute in dieser Sendung zwei brandaktuelle Politthemen aus der Schweiz. Das eine ist die sogenannte Bargeldinitiative. Darüber kann das Schweizer Volk am 8. März abstimmen. Ich diskutiere darüber mit dem Nationalrat Roland Rino Büschel. Worum geht es da? Inwiefern ist die Bargeldzahlung in der Schweiz in Gefahr? Und welche Perspektiven eröffnen sich da, wenn man da Ja stimmt am 8. März? Ebenfalls ein brisantes Abstimmungsthema an diesem Abstimmungssonntag wird sein die Individualbesteuerung. Hier geht es darum, die sogenannte Heiratsstrafe abzuschaffen. Allerdings drohen dann sehr viele neue Ungerechtigkeiten. Dazu unterhalte ich mich mit der Nationalrätin Monika Rüecker. Ich begrüße jetzt bei mir Roland Rino Büschel. Er ist Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Wir unterhalten uns über die sogenannte Bargeldinitiative, die am 8. März in der Schweiz zur Abstimmung kommt. Herr Büschel, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, grüezi, Herr Gut.
Ja, diese Volksinitiative heißt mit dem umfangreichen Titel, ich zitiere, Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten, in Klammer, Bargeld ist Freiheit, Ende Zitat. Was will diese Initiative, Herr Nationalrat Büchel?
Die Initiative will, dass immer genügend Bargeld vorhanden ist, damit man mit Bargeld im Land bezahlen kann. Bargeld heißt Münzen und Noten und nicht irgendwelche Formen von Bargeld, Debitkarten oder ähnliche Mittel, sondern wirklich Geld, das man in den Händen halten kann.
Ist denn das ein Problem, dass dieses Bargeld irgendwie ausgeht? Wie sieht das da aus?
Ja, tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel nordische Länder anschaut, Norwegen, die haben das ja praktisch abgeschafft. Viele sind gar nicht mehr eingerichtet, Geld entgegenzunehmen. Und dann hast du nachher ein Gesetz, das sagt, ja, aber bis 20.000 musst du Cash entgegennehmen. Also auf die stetige Abschaffung und nachher ein Gesetz, das sagt, du musst entgegennehmen, dann funktioniert es gar nicht mehr. Und bei uns geht es tatsächlich retour. Es ist immer noch das meistverwendete Mittel, Zahlungsmittel, Bargeld, vor allem für kleinere Beträge auch. Aber es geht zurück und sicher die Corona-Zeit hat das beschleunigt.
Jetzt, ich habe es auch zitiert, der Kurztitel der Initiative lautet Bargeld ist Freiheit. Inwiefern ist für Sie Bargeld denn Freiheit?
Zuerst ist Bargeld ein Teil der Freiheit, die der Bürger hat, also selber zu entscheiden, wie er bezahlt, ohne dass jeder auch hinschaut. Es geht nicht jeden an, wo man sich bewegt. Wenn man zum Beispiel eine Parkour bedient, ein Ticket kauft für den Bus oder für den Zug, aufs WC muss, wenn du nicht mehr auf die Toilette kannst, weil sie kein Bargeld nehmen. Also da laufen wir wirklich in große Probleme. Wir nehmen uns die Freiheit weg und es ist natürlich die Freiheit vom Bürger, Besitz, Eigentum zu haben, ohne dass gerade jeder das weiß.
Jetzt im Vorfeld dieser Initiative und auch des Abstimmungskampfs ist das Thema Bargeld bereits verschiedentlich aufgepoppt in den Medien. Ein richtiger Aufreger war, dass Weihnachtsmärkte gesagt haben, zum Beispiel ein großer Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof in Zürich, sie würden nur noch bargeldlose Bezahlung akzeptieren. Es hat dann einen Protest gegeben. Juristische Mittel wurden dagegen in Stellung gebracht. Dieser Protest hatte offensichtlich Erfolg. Man ist dann zurückgetreten von diesem Bargeldverbot auf öffentlichem Grund. Wo liegt da genau das Problem? Wie wurde da auf beiden Seiten argumentiert?
Ja, zuerst, ich glaube, der Grund, warum die Organisation Bargeld nicht nehmen wollte, war vermutlich, weil sie ihren Prozente nahmen von den Händlern und dachten, dass da vielleicht irgendwie nicht ehrlich abgerechnet würde. Ich kenne die Hintergründe nicht genau. Aber es ist natürlich schon so, wenn ein Privater im Prinzip sagt, ich nehme nur Bargeld oder bei mir kann man nur mit Kreditkarte bezahlen, dann soll er das machen und dann gehst du halt zum anderen, wenn dir das nicht passt. Aber auf öffentlichem Grund geht das einfach nicht. Eben sei es für einen Weihnachtsmarkt, sei es bei Parkuhren, sei es beim Kauf von Tickets, da kann man Leute nicht diskriminieren, die nicht bereit sind, zum Beispiel die horrenden Gebühren von Kreditkarten zu bezahlen, die nicht bereit sind, sich überwachen zu lassen, sondern die sagen wollen, ich zahle mit Bargeld, ist ein gesetzliches Mittel und das muss auf öffentlichem Grund eingesetzt werden können.
Sie haben das Stichwort Diskriminierung erwähnt. In diesem Zusammenhang gibt es auch ältere Leute, die sagen, mir liegt das nicht, ich kenne das nicht, ich will das gar nicht. Wie sieht das da aus? Sind da ältere Menschen besonders betroffen?
Ja, ältere und ich würde sagen auch jüngere. Also Sie müssen ja, wenn Sie jemandem, weiß nicht, Ihrem Enkelkind etwas geben wollen, geben Sie ihm vielleicht 20 Franken und dann soll er das gescheit einsetzen. Es ist auch eine andere Qualität, wenn man das Geld in der Hand hat. Man überlegt auch anders, wenn man es ausgibt, wie man es ausgibt, als wenn man irgendwie einen Knopfdruck oder irgendeinen Wisch übers Handy macht und gar nicht versteht, was da abgeht, was da losgeht, führt auch zu Verschuldung. Gerade von jungen Leuten ist also nicht nur ein Anliegen von Eltern, sondern ich denke ganz besonders auch von jungen Leuten, welche den Umgang mit Geld lernen müssen. Ich habe keine Lust auf verschuldete Menschen, eine ganze Generation, die einfach meint, man könne einen Knopf drücken und dann würde das schon irgendwie bezahlt.
Jetzt ein Fall, der für Furore gesorgt hat, war in Ilanz. Das ist eine Gemeinde im Kanton Graubünden. Da gab es auch einen Aufstand. Was ist da genau passiert?
Ja, da haben Menschen, vor allem, glaube ich, ältere Menschen, es waren irgendwie knapp 1700 in einer nicht so großen Gemeinde, also ein sehr großer Teil von den Leuten, die dort wohnt, haben gesagt, wir wollen weiterhin die Parkuhren mit Cash bedienen können. Und sie haben eine Petition eingereicht, also ein Anliegen eingereicht bei der Gemeinde und da hat der Gemeindepräsident völlig durchgedreht, ist ausfällig geworden, hat sich in der Zwischenzeit jetzt gerade kürzlich entschuldigt. Aber daneben hat man gesehen, wie der Staat oder die Staatsmacht meint, man könne mit Leuten, die ein absolut berechtigtes Anliegen haben, umgehen, wie, weiß ich nicht, mit jemandem, der nichts zu berichten hat. Die Leute wollten einfach mit Cash die Parkuhren weiterhin bezahlen, auf öffentlichem Grund, ein absolutes Recht, das man hat. Und dann hast du die Staatsmacht, die Mini-Staatsmacht in einer Gemeinde, die sagt, so nicht. Da sieht man auch, dass man sich nicht nur für den Einsatz von Bargeld wehren muss, sondern auch sagen muss, hey, ich bin Bürger, ich sage dem Staat, wie es funktioniert und nicht die Staatsmacht sagt mir, wie es funktioniert.
Also es geht hier auch, wenn ich es richtig verstehe, um Fragen der Macht, des Souveräns, wer hat eigentlich das Sagen im Land?
Ja, an solchem Beispiel sieht man, es geht tatsächlich so weit, dass man sich die Freiheit erkämpfen muss als Bürger und Bargeld ist wirklich ein Teil der Freiheit, die man sich wirklich wahren muss.
Ein Streitpunkt ist auch der öffentliche Verkehr. Wie sieht hier denn die Lage und die Rechtslage aus? Also es gibt ja immer mehr auch Ticketautomaten. Es wird immer schwieriger, mit Bargeld ein Ticket zu kaufen irgendwo. Man muss da an einen Schalter gehen können. Die Schalter gibt es gar nicht mehr an allen Bahnstationen. Im Zug Tickets kaufen ist auch nicht mehr so möglich wie früher. Wie sieht das da aus?
Ja, da ist das wirklich das Problem auch. Die Anlagen sind auch auf öffentlichem Grund, also den ÖV muss man benutzen können und da muss es weiterhin möglich sein und da muss man dagegen wirken, wenn zum Beispiel die Busbetriebe im Kanton Graubünden, die haben zu größten Teilen aufgehört mit Bargeld oder auch die BLS, also die Züge Bern-Lötschberg-Simplonbahn, vor allem auch im Kanton Bern, sich bewegen, die meinten auch, weggehen zu können vom Bargeld und da muss man entgegenwirken. Muss aber auch sagen, die Initiative hat quasi nicht den Zwang zur Annahme, sondern die Initiative sagt, es muss genügend Geld zur Verfügung stehen, damit man funktionieren kann mit Bargeld in diesem Land.
Jetzt habe ich gehört, bleiben wir noch kurz bei dieser Frage der öffentlichen Verkehrsmittel, dass man da gar nicht bestraft werden kann, wenn man in einem Zug oder Bus sitzt und beweisen kann, dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, ein Ticket zu kaufen. Also wenn man da ohne Ticket sitzt und sagt, ja, ich habe Bargeld dabei, aber ich konnte nirgends bezahlen, ist das richtig so?
Es ist tatsächlich richtig so, aber ich möchte ja auch nicht die Leute, die da kontrollieren, in solche Situationen bringen. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, dass sich der entsprechende Verkehrsbetrieb nicht durchsetzen könnte. Aber wir müssen zur Vernunft kommen und sollten ja nicht schlussendlich uns so streiten unter normalen Menschen. Darum lassen wir das Bargeld sein, in genügender Menge da sein, damit man wirklich auch vernünftig operieren kann.
Jetzt sagen die Gegner der Initiative unter anderem als Argument, sie führen das ins Feld, Bargeld verliere ja rasch an Bedeutung in der Realität, es werde immer mehr Bargeld losbezahlt, immer mehr Zahlungen würden digital abgewickelt. Ist die Initiative da etwas von und für Ewiggestrige?
Es ist tatsächlich so, dass gerade auch über die Corona-Zeit das Kontaktlose und so weiter, das ging vorwärts. Bargeld ist immer noch die Nummer eins von den Abwicklungen. Selbstverständlich kaufen Sie nicht ein neues Auto für 50.000 Franken mit Bargeld. Aber für kleinere Transaktionen ist es immer noch die Nummer eins. Und ich war letzte Woche im Zug von Lugano zurück, also in den deutschen Teil der Schweiz. Und da hat es dann geheißen, ja, Preferito wäre bargeldlos, oder? Also da wird schon suggeriert, ja, mach's anders. Und ich glaube, wir sollten aufhören, den Leuten zu erklären, was man gerne hätte. Bargeld ist gerade im öffentlichen Verkehr entgegenzunehmen. Ich habe dann auch gedacht, ja, wenn es bevorzugt ist, ja, dann soll ich mit der Karte bezahlen, oder? Und ich habe dann mit Bar bezahlt. Viele Leute zahlen nachher wahrscheinlich tatsächlich mit der Karte. Und dann wirkt sich das natürlich schlussendlich in der Bilanz zu Ungunsten vom Bargeld aus.
Schwieriger wird es dann auf den Flügen, da heißt es ja oft, man könne nur mit Karte bezahlen und man werde nicht mehr so bedient wie früher, der Service hat nachgelassen bei den Airlines. Über den Wolken ist es ein bisschen schwierig, eine Alternative zu finden, irgendwo anders was einzukaufen.
Ja, über den Wolken vielleicht tatsächlich. Das ist jetzt nicht das tägliche Problem vom Bürger, aber tatsächlich auch hier kann man diskutieren, aber ich glaube, das Problem ist schon eher am Boden als über den Wolken.
Gut, bleiben wir auf dem Boden, bleiben wir bei den Tatsachen. Der sogenannte direkte Gegenvorschlag steht ebenfalls zur Abstimmung. Also ein Gegenvorschlag zu dieser Volksinitiative. Vielleicht zuerst für die Zuhörer, die nicht so bekannt sind mit den schweizerischen politischen Gepflogenheiten. Was ist so ein Gegenvorschlag überhaupt?
Ja, es ist vor allem ein direkter Gegenvorschlag und das ist interessant. Der Schweizer Stimmbürger und die Stimmbürgerin kann über beide, also über das Original, die Initiative und über den Gegenvorschlag, der etwas abgeschwächt ist, abstimmen und nachher noch als Drittes sagen, jawohl, wenn beides angenommen wird und es könnte durchaus der Fall sein, dass es so herauskommt, dann möchte ich lieber das Original oder lieber den Gegenvorschlag. Das Original hat ganz klare Vorteile, ist viel klarer. Es schreibt auch den Schweizer Franken ins Gesetz, also in die Verfassung sogar, nicht nur ins Gesetz, während der Gegenvorschlag nur von Franken redet. Also da könnte man auch den Burundi oder den Ruanda-Franken nehmen. Seien wir doch klar und benennen es, was wir wollen, die stabile Währung, den Schweizer Franken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Politik, also die gewählten Politiker entscheiden müssen, was genügende Menge an Bargeld ist und nicht die Nationalbank, die zuständig ist für die Stabilität der Währung, für die Zinsen. Aber wie viel Geld es braucht, im Umlauf sein muss, damit die Sicherheit gewährt wird, das soll die Politik entscheiden. Und das ist der große Unterschied. Darum bin ich ganz klar für das Original, die Initiative.
Also dass die Politik entscheiden soll und nicht die Nationalbank, das ist in der Initiative so, nicht im Gegenvorschlag.
Genau.
Jetzt gibt es bereits Umfragen zu diesem Volksbegehren. Interessanterweise war ja die grosse Mehrheit des Parlaments und der Regierung gegen diese Initiative, aber erste Umfragen haben gezeigt, dass sie doch im Volk großen Rückhalt findet. Würde heute abgestimmt, würde sie angenommen, diese Volksinitiative. Wie erklären Sie sich diesen Graben zwischen der Bevölkerung und der Politelite in Bern?
Es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Also erstens natürlich ist tatsächlich so, dass die Politelite oder die Politiker die Leute nicht mehr spüren. Je länger man auf die Abstimmung zukommt, plötzlich sieht man die Politiker wie Windfahnen ihre Meinung wechseln. Wir waren am Anfang nur ganz wenige. Aber jetzt fairerweise muss man noch etwas sagen. Als Stimmbürger kannst du sagen, ja Initiative, ja Gegenvorschlag und dann ich ziehe etwas vor. Der Politiker in Bern, der muss sich entscheiden für die Initiative oder den Gegenvorschlag. Das ist der Unterschied. Also der Stimmbürger hat mehr Möglichkeiten und das ist sicher auch ein Teil. Aber es ist klar, wenn die Politiker jetzt die Leute wieder spüren, endlich wieder unter den Leuten sind und merken, wie wichtig den Menschen das Bargeld ist, auch die Sicherheit vom Bargeld, die Freiheit vom Bargeld, desto mehr sieht man es auch in Diskussionen, tendieren sie natürlich auch zur Annahme der Initiative. Und das ist gut so. Aber wirklich, ich würde den Leuten wirklich empfehlen, Initiative ja und nachher bei den Optionen ganz klar die Initiative.
Also Zusatzfrage ebenfalls ankreuzend, im Zweifelsfall für die Initiative. Jetzt haben Sie erklärt, dass Politiker umschwenken. Was glauben Sie persönlich? Wird es einen Erfolg geben an der Urne für Ihre Seite am 8. März?
Ich bin überzeugt, dass beides angenommen wird. Und ich bin auch überzeugt, dass die Initiative besser ist. Also wenn jemand wirklich für die Initiative ist, so wie es jetzt aussieht, dann könnte man auch sagen, Initiative ja, Gegenvorschlag nein, Zusatzfrage Initiative.
Wobei es natürlich so ist, in diesen Erläuterungen zu den Abstimmungen, da ist ja die Verwaltung, ist die Regierung immer sehr stark. Es ist nicht immer rein objektiv, wie das da beschrieben wird. Wenn man das so durchblättert, dieses Heftchen mit den Abstimmungserläuterungen vom Bund, dann ist es schon ein bisschen so, dass man eher eben in die Richtung gestoßen wird, was der Bund sagt, was die Parlamentsmehrheit sagt, das ist richtig. Und das wäre dann eben der Gegenvorschlag. Sehen Sie das auch so?
Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich tendenziös und das heißt, es würde nicht viel ändern und so. Ich habe gerade gehört, dass gerade der Initiant gesagt hat, er hat ja auch eine Rüge gemacht, glaube ich nicht eine Beschwerde, eine Rüge, genau zu dieser Aussage des Bundesrats im Abstimmungsbüchlein.
Das ist ein generelles Phänomen, wenn wir kurz abstrahieren von diesem konkreten Begehren, dass ja regelrecht Behördenpropaganda gemacht wird in diesen Abstimmungsbüchlein, aber auch sonst. Es hat auch politische Vorstöße mehrfach gegeben, um das einzugrenzen, aber offenbar ohne Erfolg. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass da der Staat seine Propaganda munter weiterführen kann.
Ja, tatsächlich. Wobei, sie machen mir nicht so viel Angst, weil die Propaganda, die können die nicht mal in der Sprache machen, damit die Leute verstehen. Und deshalb ist sie wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll, wie sie gedacht ist.
Okay, gut, lassen wir das so stehen. Jetzt in dieser ganzen Diskussion, wir haben juristische, rechtsstaatliche Argumente diskutiert, geht es ja aber auch um mehr. Es geht um ganz große Themen, es kommt auch im Kurztitel der Initiative vor, um Freiheit, es geht auch um Überwachung, um Kontrolle. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Also wo stehen wir da generell in Europa, in der Schweiz? Wohin bewegen wir uns da? Kommen wir wieder in voraufklärerische Zeiten? Ist der Bürger ja wieder ein Untertan? Gewisse Entwicklungen in der EU deuten ja darauf hin, auch in Bern. Bern macht ja vieles nach, was aus Brüssel kommt. Wie sehen Sie den ganzen Kontext dieser Diskussion?
Ja, ist tatsächlich so. Also Bern macht mit einer Verzögerung vielleicht von 2-3 Jahren, nicht nur weil Bern langsam ist, sondern wir ein System haben, wo man nicht so schnell reagieren kann, aber macht tatsächlich vieles nach. Und die Corona-Zeit hat schon dazu geführt, dass der Staat meint, den Bürger lenken zu können, ihm befehlen zu können, was er zu tun hat und dann ihn auch kontrollieren zu können in dem, was er macht. Und da würde ich den Leuten schon sagen, seid vorsichtig. Nicht, dass der Staat es immer böse mit euch meint, aber gebt ihm nicht jede Überwachungsmöglichkeit in die Hand. Seid euch selbst und Bargeld ist ein ganz wichtiger Teil, diese Freiheit zu bewahren.
Ja, es scheint da wie umgekehrt geworden zu sein. Eigentlich müssten ja die Bürger die Mächtigen kontrollieren. Heute hat man das Gefühl, die Mächtigen wollen die Bürger kontrollieren.
Ja, selbstverständlich. Oder vielleicht ist das auch natürlich eine speziell schweizerische Sicht. Also wir haben uns noch nicht aufgegeben. Wir sind immer noch der Meinung, zum Glück, und wir müssen das viel stärker nach vorne bringen, dass der Staat ein Diener des Bürgers ist und nicht umgekehrt. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir, weiß nicht, nach Deutschland schauen, da ist es so klar, weil die Demokratie auch natürlich nicht direkt ist, da ist es so klar, dass man irgendwie alle 4 Jahre reagieren kann und nicht, wie bei uns in Volksabstimmungen, alle 3 Monate zu 2-3 Themen sich äußern. Eben eine Initiative hier, die wirklich von über 100.000 Menschen ins Leben gerufen wurde und jetzt mit einer Abstimmung, die hoffentlich zum Erfolg führt, das ist in anderen indirekten Demokratien nicht möglich und da geben sich die Leute auf. Ich habe selber in über 20 Ländern gearbeitet. Das war übrigens der Grund, warum ich in die Politik ging. Dieser unglaubliche Vorteil, den unser System bringt, Es ist ein Vorteil vom System. Wir Politiker sind nicht besser als Deutsche, Österreicher, Amerikaner. Aber wir haben ein System, das uns nicht die Freiheit, sage ich jetzt, gibt, zu handeln und zu walten, wie wir wollen, als Politiker. Und das ist enorm wichtig.
Ja, gleich wieder diesen Punkt auf, wenn ich jetzt ein bisschen die größeren Linien zeichnen. Es ist ja auch so, dass der EU das ein Dorn im Auge ist. Wenn wir kurz auf diese Anbindungsverträge Bern-Brüssel zu sprechen kommen, dann sind ja auch Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte, vorgesehen, wenn sich der Schweizer Souverän anders verhält, als sich das Brüssel wünscht. Doch, das wäre ein Argument eigentlich, sich nicht noch mehr an diese EU zu ketten.
Ja, absolut. Das ist ja verrückt. Ihr seid noch frei, abzustimmen, wie ihr wollt, aber ihr habt das Messer am Hals und nachher plagen wir euch mit unseren Vorgaben. Es ist ein Wahnsinn, oder? Also, sie geben die Rechtsetzung und die Gerichte auswärts. Also, wenn das noch die Schweiz ist, wenn das ist, was unsere Vorfahren über 700 Jahren erkämpft haben und wir geben uns jetzt so auf, muss ehrlich sagen, ich verstehe dann die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr von Politikern, die sich offenbar lieber groß sehen, mit wenig Leuten, die stören, also das Volk stört, und Politiker nicht mehr bereit sind, das zu machen, was ihr Auftrag ist, nämlich dem Volk zu dienen, den Leuten zu dienen. Nach bestem Wissen und Gewissen, da gibt es verschiedene Ansichten. Aber dass man sich aufgibt mit diesen Verträgen, das hätte ich mir nie träumen lassen bis vor kurzer Zeit. Und jetzt ist das eine Realität und die müssen wir mit aller Kraft bekämpfen.
Ja, wenn ich Ihnen da so zuhöre, da kommt mir ein Zitat in den Sinn von Karl Baudenbacher, dem Juristen und Professor. Er war mal Präsident des EFTA-Gerichtshofs und der hat kürzlich eine interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, die EU verlange von ihren Mitgliedstaaten, dass die Justiz unabhängig sein müsse. Und jetzt mit diesen Verträgen zwischen Bern und Brüssel, da wird ja quasi die Unabhängigkeit der Justiz in der Schweiz systematisch ausgeschaltet. Also müsste die EU eigentlich gegen diese Verträge sein, die sie da mit der Schweiz abschließen will. Ein interessantes Argument.
Ja, ein absolut interessantes Argument, ja. Und das ist so. Ist auch gut, dass so intelligente Leute das auch so sehen, darlegen und auch juristisch begründet. Er ist wahrscheinlich eine der größten juristischen Kapazitäten in ganz Europa, Herr Baudenbacher. Und das ist wirklich gut, dass auch Leute wie er, aber auch Unternehmer, die die Realität sehen und nicht Unternehmer, Funktionäre, quasi Wirtschaftsfunktionäre, die sind ja Feuer und Flamme für die Verträge, dass die wirklichen Unternehmer, die Juristen, die denken und nicht irgendwie im Mainstream mitschwimmen, dass die sich jetzt zu Wort melden und dann in den nächsten Zeit, wenn wir darüber abstimmen werden, hoffentlich dann wirklich stark nach vorne kommen.
Ja, wir haben jetzt absichtlich ein bisschen einen Exkurs gemacht, sind ein bisschen abgeschweift. Wir kommen nochmals gegen Schluss dieses Gesprächs zurück auf das Bargeld, das Geld generell, auf die Währungsfrage. Ein Aufreger ist ja auch das digitale Zentralbankengeld. Wo sehen Sie da das Problem?
Ja, je zentraler wir sind oder je digitaler wir funktionieren, desto größer kann die Überwachung sein. Und es ist ja offenbar ein großes Anliegen von Staaten, die Bürger zu überwachen. Und je digitaler wir funktionieren, desto einfacher ist die Überwachung. Und es muss ja nicht immer am Anfang eine böse Absicht da sein. Der Staat meint es ja gut, sagt er zumindest. Und deshalb will er sehr genau hinschauen, wie die Menschen funktionieren, wie sie sich bewegen. Das geht den Staat einfach viel weniger an, als der Staat meint, es ginge ihn an.
Kommen wir zum Ende. Sie haben kurz angesprochen, dass eben auch ein Unterschied besteht zwischen dieser Volksinitiative Bargeld ist Freiheit und dem direkten Gegenvorschlag. Insofern, als eben die Initiative Schweizer Franken sagt, ganz spezifisch das benennt und nicht irgendein sonstiger Franken. Reden wir noch kurz zum Schluss über diesen Schweizer Franken. Er ist stärker denn je. Was sagt das über das Land aus, vielleicht auch über die Beziehung zum Ausland und über die Politik, die man da machen sollte in der Schweiz?
Ja, man hat man ja nicht Freude am starken Franken. Das wird dann sehr schwierig, weil die Produkte auch teurer werden, wenn man sie exportiert. Es treibt dann natürlich die Wirtschaft auch an, immer effizient zu sein, effizienter zu werden. Und das ist das Erfolgsmodell der Schweiz, der starke Franken. Meine andere Länder, Deutschland, hat die Mark aufgegeben, oder? Die Stärke weggegeben und sich da in den riesen Pool Euro mit Schwesternwährungen da hineingeworfen. Es zeigt einfach, das Symbol, die Münzen und die Noten sind das Symbol für den Franken und nicht nur die quasi digitale Gutschrift, die man hat. Also der Franken, die Währung zur Schweiz, die darf nicht aufgegeben werden. Und das ist auch ein Teil der Initiative. Falls es so wäre, dann würde es auch einen Entscheid von Volk und Ständen brauchen. Wenn man irgendwann mal zum Schluss kommen sollte, man möchte das nicht mehr, dann genügt es nicht. Wenn einige Politiker das denken, dann müsste es das gesamte Volk denken. Und ich glaube nicht, dass das Volk diese Stärke so schnell aufgibt, aufgeben will und aufgeben wird.
Ja, damit sind wir am Schluss dieses Gesprächs. Wir haben uns unterhalten über die Bargeldinitiative in der Schweiz, die am 8. März zur Abstimmung kommt. Mein Gesprächspartner war Roland Rino Büchel, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Herr Büchel, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Vielen Dank Ihnen.
Ich unterhalte mich jetzt mit Monika Rüecker. Sie ist Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei über die Volksabstimmung zur Individualbesteuerung, die am 8. März in der Schweiz zur Abstimmung gelangt. Frau Rüecker, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, guten Tag.
Es geht ja darum, dass man hier, wie die Befürworter sagen, diese Volksabstimmung die Heiratsstrafe abschaffen will. Was hat es damit auf sich überhaupt mit dieser Heiratsstrafe?
Ja gut, die Heiratsstrafe ist natürlich eine sehr ungerechte Bestrafung. Die muss oder sollte schon seit Jahren eigentlich weg sein. Das ist ein Problem, das auf Bundesebene mit den Bundessteuern noch immer nicht gelöst ist. Die Kantone haben das längstens gelöst. Die Heiratsstrafe ist eigentlich nichts anderes, als dass man die beiden Einkommen von Ehepaaren einfach aufsummiert und dadurch natürlich in eine höhere Progression kommt. Und das ist sehr ungerecht. Ja, die muss dringendst weg. Mit der Individualbesteuerung passiert das nur einseitig, respektive man schafft eben neue Ungerechtigkeiten, neue Steuerstrafen. Aber ich denke, da kommen wir noch dazu.
Ja, genau. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das also durchaus ein legitimes Anliegen. Es geht nicht darum, dass die Gegner dieser Volksabstimmung jetzt sagen, nein, nein, wir wollen die Heiratsstrafe behalten. Ganz im Gegenteil. Also man ist sich da eigentlich einig, die muss weg. Und wenn ich das richtig überblicke, ist sie auch in verschiedenen Kantonen bereits abgeschafft worden. Wie ist da die Lage?
Richtig, die Kantone haben das längstens erkannt, weil eben von Bundesebene nicht viel kam, respektive Abstimmungen scheiterten in Vergangenheit. Und da haben die Kantone zum Beispiel mit Splitting-Modellen reagiert, wo ganz einfach gesagt, man rechnet die beiden Einkommen der Ehepaare zusammen, geteilt durch zwei, und das gibt einen Steuersatz. Und da greift der Staat eigentlich eben nicht in die Familienmodelle ein und ist dann eigentlich egal, wer wie viel arbeitet. Aber mit der Individualbesteuerung kommt das unter Druck. Und darum die Heiratsstrafe, die muss dringendst weg. Die Kantone machen es uns vor. Aber jetzt wollen wir eigentlich auch die Kantone zwingen, dass sie wieder ihre guten Modelle wieder anpassen und auf eine Individualbesteuerung umschwenken.
Jetzt haben Sie es angesprochen, es wird da versprochen, eben die ungerechte Heiratsstrafe abzuschaffen mit dieser Vorlage vom 8. März. Gleichzeitig werden aber zahlreiche neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Gehen wir doch das mal ein bisschen systematisch durch. Betroffen werden einerseits von dieser Individualbesteuerung sogenannte klassische Familien, solche mit ungleicher Einkommensverteilung, wo einer, egal welcher Partner, eben sehr viel mehr Stellenprozente hat als der andere. Wie sieht da eigentlich die Benachteiligung aus? Was würde da drohen für solche Familien?
Ja, also das eine, wenn man das von hinten aufrollt, man hat eine Ungleichbehandlung zwischen Verheirateten und Unverheirateten jetzt probiert aus dem Weg zu räumen. Aber was man neu geschafft hat, eben ist die Ungleichbehandlung zwischen den Ehemodellen, zwischen den Ehepaaren. Also sprich, also das optimalste Modell in der Individualbesteuerung, weil ja beide separat besteuert werden, beide Ehepaare, wäre natürlich, dass beide gleich viel arbeiten, respektiv gleich viel verdienen. Das ist die Gleichstellung unter den Ehepaaren. Also beide verdienen dann irgendwie 80, 90, 100.000, 150.000, teilen sich die Pensen auf, das ist das optimalste Modell. Wenn aber jetzt eine Familie sagt, ja, wir haben 2, 3 Kinder, die sind noch ganz klein, der eine Ehepaar verzichtet ein bisschen auf ein Arbeitspensum, reduziert das, schaut zu den Kindern, der andere erhöht das zum Beispiel auf 100%, dann ist diese Familie massiv bestraft, weil eben der 100% arbeitet, der Einverdienerhaushalt, der kommt in eine viel höhere Progression, weder wenn er nur 80% oder 60% arbeiten würde und weniger verdienen würde.
Das heißt also, der Staat würde neu, falls diese Volksabstimmung durchkäme im Sinne der Befürworter, eben quasi ja wie vorschreiben, respektive Anreize setzen, dass man in der Ehe 50-50 die Arbeitspensen anpassen muss und die Wahlfreiheit wäre damit beeinträchtigt. Verstehe ich das richtig?
Ja, der Hintergrund war ja eigentlich, dass man mehr Frauen zur Arbeit bringen könnte. Das ist natürlich mit der Individualbesteuerung gleich das Gegenteil. Denn dann fangen die, die sich das leisten können, das sind eher die reicheren Leute, die fangen dann ihre Pensen zu optimieren, also ihre Lohneinnahmen optimieren sie aufeinander, stimmen sie sie ab, damit sie möglichst viel steuerlich einsparen können. Die, die sich das nicht leisten können, die haben gar keine Wahl und die müssen zum Teil halt massiv mehr Steuern zahlen. Es ist eine massive Ungerechtigkeit zwischen den Familienmodellen, auch wenn sie zusammen gar nicht mehr verdienen. Also wenn zwei Haushalte genau das gleiche Einkommen haben, zusammengerechnet, genau dasselbe Haushalteinkommen, kann es sein, dass die eine Familie 5-6 mehr Steuern bezahlt als das andere Ehepaar.
Genau, das ist das Verrückte, dass beim selben Haushaltseinkommen völlig unterschiedliche Steuerbelastungen herauskommen.
Genau, und leisten können sich diese Optimierung wirklich nur die reichen Leute. Die werden sich diese Pensen anpassen, die profitieren und die müssen weniger Steuer zahlen. Und der Mittelstand, die Familien, die müssen massiv mehr zahlen. Darum sage ich, ist das nicht nur eine familienfeindliche Vorlage, es ist eben auch eine frauendiskriminierende Vorlage. Denn es nimmt den Frauen die Wahlfreiheit, wie sie ihr Familienmodell leben möchten. Oder sie werden steuerlich abgestraft.
Jetzt gibt es aber noch weitere Gruppen der Gesellschaft, die bestraft würden. Nicht nur Familien, sondern auch Alleinerziehende. Das ist ja auch das Verblüffende an dieser Vorlage, die sich ja frauenfreundlich gibt, die sich modern gibt, die den Anspruch erhebt, da alle möglichen gesellschaftlichen Lebensformen irgendwie zu fördern, gleich zu behandeln. Nun zeigen diese neuen Daten und sogenannten numerischen Simulationen, da hat auch Ihr Nationalratskollege von der SVP Paolo Pamini ja Grundlagenarbeiten geleistet. Diese Daten zeigen, dass eben auch Alleinerziehende bestraft werden. Wie ist das denn möglich?
Ja, das ist eben genau möglich, weil eben Ihr Einkommen, eben Sie können sich auch nicht ein kleineres Pensum leisten, Ihr Einkommen, weil es nur einmal dann zählt, die kommen natürlich in eine massiv höhere Progression. Und das Problem ist ja auch bei den Kinderabzügen, also das ist da der Witz der ganzen Sache, Kinderabzüge sind ja dazu da, Familien zu unterstützen, wenn sie Kinder haben. Und die Kinderabzüge werden eben auch halbiert, also nur der eine Elternteil darf die Hälfte der Kinderabzüge abziehen. Und wenn jemand zum Beispiel in der Ehe nicht arbeitet oder ein kleines Pensum hat, greifen diese Kinderabzüge nachher gar nicht. Also das ist ja völlig, ich kann es nur sagen, idiotisch. Man hat Kinder und man kann den Kinderabzug gar nicht geltend machen. Also das ist eben, darum sage ich, nicht nur für Familien, es ist auch eben für die Alleinerziehenden eine Riesendiskrepanz jetzt, wie sie eigentlich steuerlich nicht nur benachteiligt werden, sondern wie der Staat ihnen eigentlich in ihr Familienmodell eingreift.
Jetzt haben wir gehört bisher, Familien werden bestraft, Alleinerziehende werden bestraft mit dieser Vorlage zur Individualbesteuerung. Aber das ist noch nicht alles. Auch unverheiratete Paare, man höre und staune, sogenannte Konkubinatspaare, können ab einem bestimmten Einkommen bestraft werden. Wie sieht denn da die Sachlage aus?
Ja, man wollte eigentlich in der Vergangenheit immer eben auch die Konkubinatspaare gleichstellen mit den Ehepaaren. Das hat man ja gemacht. Das hat man vor allem auch mit der Ehe für alle hat man ja geschaut, dass eben auch gleichgeschlechtliche Paare gleichgestellt werden mit den Ehepaaren. Und jetzt werden sie eigentlich mit quasi dieser Heirat werden sie wieder abgestraft, dass sie eben wieder höhere Steuern bezahlen müssen. Ja, das ist genau dasselbe wie bei den Single-Ehepaaren. Sie kommen einfach durch das in eine höhere Progression und ja, werden natürlich die Verlierer sein dieser Individualbesteuerung.
Jetzt ursprünglich ist man davon ausgegangen, das hat auch vielen sofort eingeleuchtet, dass eben die sogenannten klassischen Familien bestraft werden, wo eben einer mehr arbeitet als der andere. Nun zeigt sich im Laufe dieser Kampagne, dass eben noch ganz viele, wir haben es jetzt besprochen, andere gesellschaftliche Gruppen benachteiligt werden. Warum ist das überhaupt so in diese Vorlage hereingekommen? Haben die das nicht begriffen? Ist das Vorsatz? Oder wie erklären Sie sich das, dass es dermaßen viele Benachteiligte, Bestrafte gibt?
Ja, es gibt einen ganz klaren Satz, der geht mir natürlich nie aus den Ohren, wo aus der GLP raus gesagt wurde, wir wollen nicht mehr, dass Frauen zu Hause sind und zu Kindern schauen. Wir wollen dieses antiquierte Modell nicht mehr. Also das ist ein klarer Grundsatz für die Kinder sollen dem Staat übergeben werden. Man soll nicht mehr selber zu Kindern schauen dürfen. Also die Frauen sollen in die Wirtschaft rein, die sollen arbeiten gehen. Und ich denke, hier untergraben wir natürlich ein Fundament der Gesellschaft, das ist die Familie. Die Familie, die eben eine wichtige Aufgabe übernimmt, nicht nur in der Erziehung, es ist auch in der ganzen Familienarbeit, in der Entwicklung des Kindes ist es eben wichtig, wenn es eben auch Mutter und Vater hat oder respektive eine Bezugsperson hat und nicht nur einfach die Kinderkrippe und die Lehrerin. Aber schlussendlich geht es ja darum, dass jede Familie, jede Frau selber entscheiden soll, was für sie das beste Modell ist. Und darum ist die Individualbesteuerung jetzt natürlich, geht nur in eine Richtung und die ist natürlich kinderfreundlich und familien- und frauenfeindlich.
Jetzt haben wir interessante, brisante gesellschaftspolitische Fragen im Zusammenhang mit dieser Abstimmungsvorlage diskutiert, aber die Kritik an dieser Vorlage geht ja noch darüber hinaus. Weitere Kritikpunkte lauten etwa, diese Vorlage sei bürokratisch kompliziert. Was heißt das genau? Was wäre da bei einer Annahme in der Volksabstimmung zu erwarten? Inwiefern ist das ein Bürokratiemonster, wie die Gegner sagen?
Also es muss sich jeder mal selber überlegen. Mit der Individualbesteuerung muss jeder selber eine Steuererklärung ausfüllen. Das heißt, dass alles wird getrennt. Also man ist eigentlich wie geschieden. Die Ehe braucht es dann gar nicht. Also Hausvermögen, Hypotheken, alles muss aufgeteilt werden. Das gilt nicht nur für jeden, der eine Steuererklärung ausfüllen muss, das schafft er eigentlich gar nicht alleine, da muss er sicher mal eine Beratung haben. Dann braucht es für diese 1,7 Millionen zusätzlichen Steuererklärungen, braucht es ganz viele Beamte. Man rechnet etwa mit 1600 neuen Steuerbeamten, die nur alleine dafür da sind, diese neuen Steuererklärungen mit den alten natürlich zu kontrollieren, zu prüfen. Also das gibt einen riesen Mehraufwand für die Kantone. Also wenn man das runterrechnet, wird das für Zürich etwa 250, 280 neue Steuerbeamte geben. Also das bezahlt dann der Steuerzahler. Darum sagen auch die Kantone, nein, macht das auf keinen Fall. Dieses gibt einen riesen Bürokratieaufwand, ohne dass das einen Mehrwert gibt. Es hat ja eine Berechnung gegeben, dass ja nur ganz wenige Frauen überhaupt mehr arbeiten würden mit der Individualbesteuerung. Also das gibt ein Bürokratiemonster, das kostet die Kantone viel, der Steuerzahler kostet es viel. Die Kantone müssen ihre Steuersysteme darauf anpassen. Also das gibt einen riesen, wir sagen dem Rattenschwanz. Was hinten rauskommt, ist einfach eben ein Bürokratiemonster.
Jetzt haben Sie es angesprochen, auch die Kantone sind da dagegen. Das ist interessant, weil sie unmittelbar auch betroffen wären, wie Sie das geschildert haben. Nun ist es aber auch historisch spannend. Die Schweiz kennt das sogenannte Kantonsreferendum seit 1874 und es ist erst das zweite Mal in der Geschichte dieser schweizerischen Referendumsdemokratie, dass die Kantone überhaupt ein Kantonsreferendum ergriffen haben. Also scheint das doch darauf hinzudeuten, dass es hier sehr ernst ist, dass die Kantone ganz selten eben jetzt zu diesem Instrument gegriffen haben.
Ja, also als die Kantone angefragt wurden über Individualbesteuerung, haben ja 21 Kantone kategorisch die Individualbesteuerung abgelehnt. Das hat den Grund, weil sie natürlich eben 17 Kantone haben bereits umgestellt auf ein familienfreundliches Modell, heiratsfreundliches Modell, zum Beispiel das Splitting-Modell. Die müssten jetzt eigentlich wieder all ihre Systeme anpassen und wieder alles über den Haufen schmeißen. Darum haben die Kantone erstens mal gesagt, hey, wir haben euer Problem, das ihr vernachlässigt, das haben wir längstens gelöst. Passt euch wenigstens uns an. Und darum haben sie das Kantonsreferendum genommen. Und das andere ist, es ist natürlich ein direkter Eingriff auf den Föderalismus. Also die Steuern ist Kantonshoheit. Und hier kommt der Bund und stülpt jetzt einfach ihr Modell über die Kantone. Darum haben sich die Kantone natürlich gewehrt. Denn die Kantone müssen für den Bund die Steuern eintreiben.
Ein weiteres Thema, das haben Sie ganz kurz angeschnitten, ist, dass die Befürworter dieser Individualbesteuerung auch sagen, damit könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Es würden viel mehr Frauen mit dieser Individualbesteuerung in den Arbeitsprozess einsteigen. Nun wurde das aber auch untersucht. Offenbar sind da die Effekte doch nicht so groß. Wie stellt sich da die Sachlage dar in diesem Themenbereich?
Ja, das ist ja der ganze Witz an der Sache. Man hängte das Ganze auf, immer, dass man die Frauen mehr zur Arbeit motivieren wolle. Am Schluss hat die Verwaltung ausgerechnet, wenn es hochkommt, würden 4% aller Frauen im arbeitstätigen Alter einen Tag in der Woche mehr arbeiten. Also das ist ein totaler Witz. Wenn man jetzt so eine teure Umstellung macht, eine komplizierte, wo man wirklich die Leute bemüht, je eine Steuererklärung auszufüllen. Und am Schluss gehen gar nicht die Leute mehr zur Arbeit. Im Gegenteil, der Schuss wird hinten rausgehen, denn das Problem wird sein, dass die Leute ihr Arbeitspensum möglichst optimieren, also reduzieren. Und am Schluss haben wir weniger Arbeitsstunden, die dann über die Individualbesteuerung abgerechnet werden, als mehr. Also es gehen nicht mehr Frauen zur Arbeit.
Interessant ist auch, dass die politischen Lager da ja nicht wie sonst also ganz klar gegenüberstehen. Prominente Linke haben sich gegen die Individualbesteuerung ausgesprochen. Eine sehr prominente Stimme dabei war Serge Gaillard, das ist ein ehemaliger Gewerkschaftsökonom, der Karriere gemacht hat beim Bund, unter anderem als Direktor der eidgenössischen Finanzverwaltung. Er hat sich sehr kritisch in Zeitungsinterviews gegen die Individualbesteuerung geäußert. Welche Argumente bringt er denn vor?
Ja gut, er ist der Einzige, der wirklich den Durchblick hat bei der linken Seite, der eben wahrscheinlich nicht so ideologisch unterwegs ist, der eben genau sieht, dass das Potenzial gleich null ist von Leuten, die mehr zur Arbeit gehen und dass es eben gerade den Mittelstand, die Familien massiv abstrafen würde. Und ich denke, das ist er. Er sieht natürlich, dass das eine absolut unsoziale Vorlage ist, ein direkter Angriff auf die Familien, auf die niederen Einkommen ist. Und darum ist er natürlich dagegen. Und im anderen Zug hat er die Erfahrung mit den Kantonen und weiß ganz genau, dass das eben die Kantone extrem viel kostet, dass es nicht höhere Steuereinnahmen gibt, sondern tiefere Steuereinnahmen. Dafür müssen die Ausfälle natürlich der Mittelstand nachher bezahlen. Da hat er natürlich mit seinen Erfahrungen als Steuerchef hat er natürlich dies schnell durchschaut, dieses Spiel.
Es ist die Gegnerallianz ja sehr breit und bunt. Wir haben es erwähnt, da sind einzelne prominente Linke wie Serge Gaillard, da ist die SVP, der Sie angehören, da ist die Mitte-Partei, da ist der Gewerbeverband, der Bauernverband, aber auch Organisationen von Alleinerziehenden. Wie läuft das so? Das ist wirklich eine sehr bunte Allianz, nicht jetzt vielleicht wie sonst, dass man klar sagen kann, ja, das ist ein eindeutig bürgerliches Lager oder ein rechtes Lager. Wie läuft da auch die Kampagnenarbeit zwischen diesen verschiedenen Akteuren?
Ja, das zeigt eigentlich sehr gut diese breite Vielfalt, dass es eben hier um die Sache geht, dass genau die, die sich jetzt dafür einsetzen, massiv betroffen werden. Schauen wir mal den Bauernverband an. Also wer ein bisschen dahinter schaut, wie ein Bauernbetrieb funktioniert, dann merkt man, das geht nicht mit einer Individualbesteuerung. Das heißt, jedes Jahr müsste das Ehepaar zusammensitzen und den Hof irgendwie aufteilen. Man schafft ja dann auch eigentlich innerhalb von einer Ehe eine Ungleichbehandlung. Also es gibt dann vielleicht den reichen Bauern, der von der Familie her den Bauernhof bekommen hat, geerbt hat, und die arme Frau, die nichts hat, oder? Diese Ungleichbehandlung schafft man dann. Aber diese Allianz, die sich da gebildet hat, die kommt aus reiner Betroffenheit auch. Also jeder merkt von ihren Leuten her, das ist eine große Benachteiligung für sie. Und darum, wir arbeiten sehr gut zusammen. Auch mit der Mitte ist es eine sehr konstruktive Kampagne, die wir miteinander führen. Denn die Mitte hat ja auch ihre Initiative mit dem Splitting. Das darum ist eben wichtig, wenn wir das jetzt ablehnen können, die Individualbesteuerung, da muss jetzt ein Nein kommen, damit es der Weg öffnet für die Initiative der Mitte, wo die Kantone mit einbezogen werden müssen, dass wir das beste Modell nachher in der Kommission, also im Parlament ausarbeiten können. Also die Bevölkerung kann über das Splitting im Herbst oder im nächsten Frühling darüber abstimmen. Darum ist die Betroffenheit sehr groß in den verschiedenen Arbeitsbereichen, also beim Bauernverband, beim Gewerbeverband, und zusammen arbeiten wir sehr gut.
Der Eindruck, der jetzt entstanden ist, ist so, dass man zuerst das Gefühl gehabt hat, in der Bevölkerung, das zeigt auch Umfragen, gibt es eine große Zustimmung für diese Vorlage. Denn wenn man das kurz hört, ja, wer ist schon für eine Heiratsstrafe? Die wollen ja alle irgendwie abschaffen, wo sie überhaupt noch besteht. Jetzt zeigt sich aber, je mehr man über diese Vorlage weiß, desto kritischer beurteilt man sie. Wie beurteilen Sie diese Tendenz? Wird das noch reichen bis zur Abstimmung am 8. März, damit das Nein-Lager da obsiegt?
Ja, also es ist natürlich den Befürwortern vom Anfang an gelungen, das zu verknüpfen, Individualbesteuerung gleich Heiratsstrafe abschaffen. Und hier haben wir natürlich viel Arbeit geleistet, jetzt um aufzuklären, dass das einen Trugschluss ist, dass es nicht stimmt, dass es nur einseitig so wäre, aber dass man natürlich viel, viel mehr Ungerechtigkeiten schafft und neue Steuerungerechtigkeiten mit dem wieder ins Feld führt. Und hier haben wir probiert aufzuzeigen, wie viele von den Leuten betroffen wären. Es wären auch natürlich die pensionierten Leute wären massiv auch betroffen. Nebst dem mühsamen 2 Steuererklärungen ausfüllen werden, müssten sie auch mehr Steuern bezahlen. Also eben, wenn man genauer hinschaut, und das wollten ja die Befürworter nie, sie wollten ja nie Zahlen bringen, sie wollten nie genau zeigen, wer wirklich betroffen ist. Hier versuchen wir, das aufzuzeigen, sachlich, dass die Leute sehen, sie sind am Schluss eigentlich die Beschissenen von dieser Individualbesteuerung.
Weiten wir doch noch ein bisschen den Blick. Jetzt, wenn wir das größere Steuerumfeld anschauen, dann können wir sagen, dass die Schweiz immer noch vergleichbar tiefe Steuern hat im Vergleich zum Ausland, auch zu den Nachbarstaaten, zu den EU-Staaten ringsherum. Doch auch in der Schweiz steigt der Druck. Zur Diskussion steht zum Beispiel eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für alles Mögliche, für Sicherheitsausgaben, für die Armee, für die AHV und so weiter. Drängt sich da der Eindruck auf, dass auch die sparsamen Schweizer über ihre Verhältnisse leben?
Also ich denke, wenn wir das mal zusammenrechnen würden, was eigentlich die Lebenshaltungskosten der Schweizer effektiv sie kostet, also mit den Krankenkassen, mit den Versicherungen, mit all dem, was sie jeden Monat bezahlen, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber es ist bequem, wenn man die Vollkaskoversicherung hat, das ist ein bisschen ein Gesellschaftsproblem. Jetzt ist das Gesellschaftsproblem auch in der Politik angekommen, dass man das Gefühl hat, man kann alles noch weiter ausweiten, indem dass man alles über die Mehrwertsteuer dann regelt. Also nicht nur die Armeeausgaben erhöhen, man möchte die 13. AHV natürlich noch erhöhen und über die Mehrwertsteuer abrechnen. Aber am Schluss geht es immer darum, dass der Bürger sich bewusst ist, das bezahlt er alles selber, also er spart kein bisschen, im Gegenteil, er bezahlt das über höhere Steuern und auch über solche versteckte Steuern, wie jetzt auch über diese Individualbesteuerung.
Es gibt ja noch einige Unentschlossene, wenn man so die Umfrageresultate anschaut. Was würden Sie diesen Unentschlossenen sagen, kurz zusammengefasst, damit Sie sie am 8. März von einem Nein überzeugen könnten?
Ich würde sagen Sie unbedingt jetzt Nein zur Individualbesteuerung, denn sie schafft neue Ungerechtigkeiten. Sie schafft eine teure Steuer, die der Mittelstand bezahlen muss. Die Heiratsstrafe, die muss dringendst weg. Die können wir mit dem Splitting-Modell machen, die in der Pipeline ist. Darum jetzt unbedingt Nein, damit wir eine faire Steuer bringen können in einem Jahr.
Damit sind wir am Schluss dieses Gesprächs angelangt. Ich habe mich unterhalten mit Monika Rüecker. Sie ist Nationalrätin der Schweizerischen Volkspartei aus dem Kanton Obwalden und federführend in der Kampagne gegen die Individualbesteuerung, über die die Schweizer am 8. März abstimmen. Frau Rüecker, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ganz herzlichen Dank, Herr Gut.
Damit, liebe Zuhörer, sind wir am Schluss dieser Sendung angelangt. Sie hörten eine Schweizer Stunde. Bei mir in der Sendung waren die Nationalräte Roland Rino Büchel und Monika Rüecker. Mein Name ist Philipp Gut. Es hat mich gefreut, dass Sie uns zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Schweizer Stunde bei meinen Kollegen wieder dabei sind. Tschüss und auf Wiederhören.